Herzlich willkommen zu diesem ersten Podcast von Impulsbüro und Martina Friedl Consulting. Am 22. Jänner 2020 fand unser erster Frühstückssalon in den neuen Räumlichkeiten in Wien am Spittelberg statt. Diese Frühstückssalons, die wir gemeinsam installieren werden, lehnen sich sehr an die philosophischen Runden des 19. Jahrhunderts an. Wir bringen allerdings Themen des 21. Jahrhunderts für Sie. Im Austausch hier in unserem Büro mit interessanten Menschen, im Networking, um miteinander besser zu werden. Das Thema, das ich Ihnen heute bei diesem ersten Podcast vorstellen darf und das auch das Thema des ersten Frühstückssalons war, lautet Unconscious Bias. Was das ist, welche Biases wir kennen, wie wir damit umgehen, dazu ist Dr. Martina Friedl im Interview zu hören. Frau Martina Friedl und ich, wir haben uns vor 5 Jahren kennengelernt bei einem Treffen von Coaches für das Bundeskanzleramt. Martina hatte sich damals nach einer Karriere bei einer international tätigen Strategieberatung selbstständig gemacht und war mitten in der Ausbildung zur Psychotherapeutin. Heute, 5 Jahre später, hat Martina Friedl ihre eigene Psychotherapiepraxis und sie berät Organisationen auf dem Weg zum agilen Management. Sie unterrichtet und berät Organisationen in Gleichstellungsfragen. Kommend ursprünglich von der TU als promovierte Chemikerin, ist es nicht selbstverständlich, heute in der Organisationsentwicklung tätig zu sein. Und was mich besonders freut, ist die Zusammenarbeit mit Martina und ihrem funktionalen Wissen im technischen Bereich, im Finanz-Know-how und vor allem den menschlichen Aspekt in den Organisationen, den sie immer wieder in den Mittelpunkt stellt. Jetzt aber zum Inhaltlichen. Unconscious Bias. Martina, was steckt hinter dem Begriff?
Ja, Unconscious Bias, der englische Begriff, bedeutet unbewusste Wahrnehmungsverzerrung oder auch ein unbewusster Diskriminierungsvorgang. Und es ist etwas, was uns allen tagtäglich passiert. Unser Gehirn ist einfach so strukturiert, dass wir Menschen, denen wir begegnen, dass wir diese sehr schnell einschätzen und dann auch vielleicht in gewisse Schubladen stecken. Also wir entscheiden binnen Bruchteilen von Sekunden, ob uns jemand sympathisch ist, weniger sympathisch, ob wir jemanden für kompetent halten und weniger kompetent halten. An sich war das früher in unserer frühen Menschheitsgeschichte ein Überlebensfaktor, schnell entscheiden zu können, ob Freund oder Feind bei einer Begegnung mit anderen Menschen. Im Recruiting allerdings ist das manchmal insofern schwierig, weil es uns zu kurz hinschauen lässt oder zu wenig genau hinschauen lässt und es dazu führt, dass wir vielleicht gute Talente, tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übersehen.
Der bekannteste Bias, den wir vielleicht alle kennen, ist der Gender Bias.
Ja, Gender Bias ist ein Bias, der im Recruiting auf jeden Fall eine sehr große Rolle spielt. Hier geht es darum, wenn wir an Führungspositionen denken oder auch an Positionen im technischen Bereich, dass uns als erstes dazu immer Männer einfallen. Also unsere inneren Bilder produzieren ein Bild von Männern und wenn sich Frauen für diese Positionen bewerben, dann werden diese genauer geprüft. Man fragt sich sozusagen, wird sie es wohl können? Man schaut genauer hin, von vornherein traut man Frauen da weniger zu. Das Gleiche übrigens gilt aber auch für Männer, die sich in klassischen Frauendomänen bewerben.
Ich habe gelesen, dass Menschen, die als schön tituliert werden oder die schön sind, es im Leben leichter haben, angeblich sogar mehr verdienen. Ist das richtig, beziehungsweise auch ein Bias?
Ja, geil, du sprichst das sogenannte Beauty Premium an. Das heißt, in der Tat ist es so, dass schöne Menschen, und schön meine in diesem Fall den gängigen Schönheitsidealen entsprechend, wirklich auch mehr verdienen. Dazu gehört vor allem, symmetrische Gesichtszüge zum Beispiel, symmetrische Körperformen, auch Körpergröße, speziell bei Männern, Übergewicht, ja oder nein, das alles spielt eine Rolle. Und wenn ich hier mehr der Normen spreche, dann komme ich wahrscheinlich weiter in meiner Berufskarriere.
Da gibt es ja, glaube ich, auch so die Zahl mit 1,80 Meter. Wie war das?
Ja, genau, da gibt es bezüglich Körpergröße, das ist speziell für Männer relevant. Also hier kann man sagen, ganz plakativ, eine Größe 1,80 und etwas darüber ist definitiv ein Karriere-Turbo. Jeder Zentimeter bringt hier am Ende des Monats mehr Geld.
Gut, dann muss ich noch ein bisschen wachsen oder über mich hinaus. Springen wir zu einem ganz anderen Feld. Aktuell tagt gerade das Weltwirtschaftsforum in Davos. Wenn ich mir hier im Fernsehen die Vortragenden ansehe und auch die Bilder teilweise der Zuhörenden, die ähneln alle einander sehr, vom Alter her, vom Anzug her, wahrscheinlich auch von der Ausbildung, mit der Ausnahme von der Greta Thunberg. Gibt es hier auch noch einen Bias?
Ja, hier könnte man sagen, das ist ein klassischer Minimi-Effekt. Der Minimie-Effekt führt dazu, dass wir Menschen, die uns ähnlich sind und ähnlich in verschiedenen Kategorien, das kann jetzt das Geschlecht sein, die Ausbildung, wo jemand herkommt, die gesellschaftliche Schicht, all das, also wenn es hier Ähnlichkeit gibt, dann vertrauen wir diesen Personen einfach mehr. Und das führt dann dazu, dass wenn es darum geht, Nachfolger oder Nachfolgerinnen zu bestimmen, dass immer wieder die gleichen Typen von Personen zum Zug kommen. Und das führt dann zu guter Letzt immer zu diesen Fotos, wo man das Gefühl hätte, alle würden irgendwie gleich ausschauen.
Und vielleicht sogar gleich heißen. Gibt es noch weitere Bias-Typen, die wir wissen müssen?
Es gibt noch den sogenannten Namens-Bias. Also das bedeutet, dass Namen bei uns sofort Assoziationen auslösen, also dass wir Ideen haben über die Person, obwohl wir nur den Namen kennen. Und vielleicht ist es dir auch bekannt, also der Name Kevin zum Beispiel, hat man lange gesagt, ist eigentlich fast eine Diagnose und weniger ein Name. Also da gibt es eindeutige Studien, die auch zeigen, dass ein Kevin es in unserem Schulsystem viel schwieriger hat als ein Matthias, weil es unter Lehrkräften so die Assoziation gibt, Kevin kann nur aus einer bildungsfernen Schicht kommen und wird sich von vornherein schwerer tun. Und genauso weiß man es aber auch bei Bewerbungsunterlagen, dass wenn man einen Namen hat, der nicht unbedingt österreichisch klingt, man viel mehr Bewerbungsschreiben wegschicken muss, um überhaupt eingeladen zu werden.
Du hast heute noch von einem letzten, einem Heiligenschein Bias gesprochen bei unserem Frühstückssalon. Was hat es damit auf sich?
Genau, es gibt noch diesen Hello-Effekt. Hello meint eben Heiligenschein auf Englisch. Das bedeutet, dass wir uns in unserer Wahrnehmung oft von einem Merkmal leiten lassen, das eben alle anderen überstrahlt. Das kann im Positiven wie im Negativen sein. Wenn eine Person eine Ausbildung an einer ganz tollen Universität zum Beispiel mitbringt, dass wir das so toll finden, dass wir gar nicht mehr genau hinschauen, was denn sonst noch alles im Lebenslauf drinnen steht, aber auch im Negativen, dass wenn eine Person zum Beispiel eine sichtbare Behinderung hat, wir auch sonst uns den Rest nicht mehr anschauen, sondern sofort zum Beispiel eher ablehnend dieser Person gegenüberstehen.
Jetzt wissen wir über verschiedene Biases einiges. Bewusst werden dessen ist das eine. Auf der anderen Seite ist auch die Frage, was machen wir jetzt damit? Wir haben jetzt vom Gender Bias, von verschiedenen Schönheitsthemen gehört, von Minimi und dem Hello-Effekt. Wie kann eine Organisation aber damit jetzt umgehen oder diese Biases umgehen?
Also ich denke, der erste Schritt ist auf jeden Fall, sich dieser Biases bewusst zu werden und sich damit auseinanderzusetzen. Das reicht aber nicht, um insgesamt da Fortschritte zu erzielen. Vielmehr ist der nächste Schritt, sich mit den konkreten Recruiting-Prozessen auseinanderzusetzen, zu schauen, ob es hier Möglichkeiten gibt, Dinge zu verändern. Wir wissen, dass Anonymisierung zum Beispiel hilft. Ja. Es gibt Möglichkeiten beim Recruiting-Team, also den Personen, die da entscheiden, Veränderungen vorzunehmen. Es ist empfohlen, Bewertungskriterien zum Beispiel vorab festzulegen und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten auf der Prozessebene, eine Verbesserung vorzunehmen. Was mir aber auch noch wichtig ist, das Recruiting alleine ist sozusagen hilft uns nicht oder nicht ausreichend. Es geht auch dann darum, dafür zu sorgen, dass die Menschen, die wir dann rekrutiert haben, sich auch längerfristig in der Organisation wohlfühlen und auch bleiben können. Das heißt, wir brauchen eine Kultur, in der sich alle wohlfühlen.
Das spricht ein wichtiges Thema an, das Thema Kultur. Was herrscht für eine Kultur in der Organisation aktuell? Aber auch die Frage, welche Organisationskultur möchte ich überhaupt in Zukunft haben? Denn in der Jetzt-Situation habe ich vielleicht die richtigen Leute, ich brauche aber auch für die Zukunft vielleicht eine andere Durchmischung, ein heterogeneres Team. Wie kann so etwas erzielt werden, damit ein Kulturwandel überhaupt passiert? Ist das mit einer Quote oder mit Zielsetzungen realisierbar? Wie kann eine Organisation hier agieren?
Ja, ich meine, das ist eine Diskussion, das wird sehr intensiv diskutiert in vielen Organisationen. Meine Position ist, es wäre schön, wenn es ohne eine Quote gehen würde. Also Zielsetzungen braucht man, es wäre schon schön ohne Quote. Ich glaube aber, dass wenn wir rasche Fortschritte erzielen wollen, wir wahrscheinlich nicht drum herum kommen, diese Ziele wirklich festzuschreiben in den Zielen der einzelnen Führungspersonen, sie vielleicht sogar auch zu verknüpfen mit finanziellen Boni und so weiter. Also, und im Endeffekt sind wir dann bei der Quote, damit wir hier sehr rasch vorankommen.
Kulturdefinition, Kulturwandel ist das eine, das die Organisation tun kann. Was kann aber jetzt eine einzelne Person, ein Betroffener tun, der sagt, er ist in seinem Umfeld jetzt nicht derjenige, der der Mehrheitsgesellschaft angehört. Kann sein, eine Frau, die im technischen Bereich sehr viel von Männern umgeben ist oder Personen mit Migrationshintergrund, die sehr viel mit Österreichern zu tun haben, Homosexuelle, Ältere in Start-ups, Jüngere in etablierten Unternehmen. Was können Sie selbst dazu beitragen?
Also ich denke, was man immer tun kann, ist am eigenen Selbstbewusstsein zu arbeiten und sich einfach zu trauen, anders zu sein und dazu auch zu stehen. Zusätzlich würde ich empfehlen, das, was man braucht, um in einer Organisation sich wohlzufühlen, in Worte zu fassen und das auch der eigenen Führungskraft mitzuteilen, dann hat die vielleicht auch eine Chance, darauf einzugehen und dahingehend etwas zu verändern. Und natürlich empfehle ich an sich, wenn man noch gar nicht in einer Organisation ist, sondern erst beim Bewerben und beim Aussuchen, halt genau hinzuschauen, okay, wie gehen die Organisationen mit dem Thema Diversität um und wo werde ich mich vielleicht eher bewerben und wo vielleicht eher nicht.
Das heißt, es war noch ein wichtiger Hebel, das Thema Führungskräfte und ihre Bedeutung für die Kulturprägung, die Sie haben. Damit leite ich zum Abschluss ein für alle Organisationen, die sich Beratung holen wollen. Was können Sie sich von einer Beraterin, von einer Beratung erwarten? Was können Sie sich von uns beiden hier im Pulsbüro und Martina Friedl Consulting erwarten, wenn man sagt, man möchte in diesem Thema mehr machen oder den Kulturwandel vorantreiben?
Ja, ich denke, was wir machen können, ist zu unterstützen, bei den Zielsetzungen sehr klar zu werden, worum machen wir es überhaupt, wo wollen wir überhaupt hin, was hat das mit der Strategie auch zu tun und dann sehr schnell eine Analyse des Status quo abzuliefern, um darauf basierend gemeinsam kreativ, co-kreativ, wie man so schön sagt, nächste Schritte zu entwickeln. Was wir zusätzlich anbieten können, ist so diese konkrete Arbeit mit den Führungskräften, wo es darum geht, das einfach zur Führungsaufgabe zu machen, eine Kultur zu etablieren, wo sich alle wohlfühlen können und wir dann im Detail mit den einzelnen Führungskräften arbeiten können, was das dann bedeutet. Und was wir auch immer wieder machen, auch hier in unserem Büro, weil es uns ja auch beiden auch sehr wichtig ist, wenn es um die Frauen geht, ja, dass wir die Frauen auch speziell stärken, sich zu trauen, mutig die Angebote oder die Möglichkeiten, die sich dann ergeben, auch anzunehmen.
Mut ist das schöne Stichwort für den Schluss. Wir danken sehr herzlich für alle, die bei unserem Frühstückssalon heute dabei waren. Wir möchten Ihnen mit diesem Podcast auch in Zukunft nähere Informationen liefern, was Impulsbüro und Martina Friedl Consulting gemeinsam machen. Der nächste Podcast wird zum Thema Change und Zielkonflikte erscheinen. Bleiben Sie mutig, bleiben Sie dran am Thema. Wir sind für Sie da. Dankeschön.